Ja, wir haben als Promi des Tages Charles Lindbergh, ein US-amerikanischer Flugpionier. Den kennt wahrscheinlich jeder vom Namen her, auf jeden Fall. Er war nicht unbedingt der Erste, der eben den Atlantik überquert hat, aber er war der Erste, der es geschafft hat, alleine den Atlantik zu überqueren, vor allen Dingen mit der Strecke New York-Paris, also alleine in einem Flugzeug den Atlantik zu überqueren. Das war seine Pionierleistung, worüber er eben dann auch einen sehr hohen Bekanntheitsgrad bekommen hat und gilt auch als einer der wichtigsten Pioniere in der Fluggeschichte. Wenn wir uns jetzt erstmal aber seinen Chart anschauen und auch sein Kreuz, also er ist unter dem rechten Kreuz des Sphinx geboren, somit hat er die Sonnenposition im Tor 13. Er ist eine 2-4, also vom Profil her ist er der Netzwerker mit der vierten Linie, dass er über das Netzwerken einflussreich sein kann, bei günstiger Gelegenheit, wenn er den Ruf bekommt mit der zweiten Linie, als Naturtalent dann auch hervorzukommen. Und mit dem rechten Kreuz der Sphinx, mit diesem Blick zurück, mit Tor 13, in eine neue Richtung zu weisen, was wir ja auch hier wirklich sehen können. Also was die wie sagt
Die
man?
Flugkünste?
Die Luftfahrtgeschichte, genau. Nicht die Künste,
Auch
ja,
die Luftfahrtgeschichte.
für die Luftfahrtgeschichte ebenso bedeutsam ist. Nicht nur, dass er diesen Flug gemacht hat, darauf gehe ich aber später nochmal ein, sondern er hat auch noch andere, also gerade was die Luftfahrtgeschichte anbelangt, noch viel Pionierarbeit geleistet und geforscht. Aber auch, er war auch anders umtriebig, sage ich jetzt mal. Und das heißt, er hat über das Tor 2 am definierten selbst, also bei ihm ist dieses Kreuz dann auch selbsterfüllend und wie gesagt, immer richtungsweisen, nämlich hier die Grundlagen zu legen, mit dem Blick zurück eine Initiation oder die Grundlagen für eine Initiation zu legen und für eine Richtung aus der Erfahrung heraus, indem er mit Tor 2 höheres Wissen empfängt, mit Tor 1 sich schöpferisch selbst ausdrückt, mit Tor 7 eine Führungsrolle übernimmt mit einem gewissen Talent und dann über das Tor 13, über das Zuhören der Geheimnisse, die vermutlich, also nicht nur jetzt aus diesen, die ihm wirklich auch erzählt wurden, die Geheimnisse, sondern eben über dieses, ja, wir waren gerade stehen geblieben, dass dieses Wissen, was hier diese neue Richtung, einmal mit dem Rückblick, ja, also über das Zuhören, aber eben auch über das Empfangen von höherem Wissen, Tor 2, dann im Hier und Jetzt mit Tor 1 dieses Wissen transportiert wird über diesen Rückblick, sagen wir mal so, genau. Also das ist seine Lebensaufgabe. Und wie ist dieses Kreuz jetzt angelegt, beziehungsweise wie hat er das gelebt von seinem Chart her? Es ist am definierten Selbst, das heißt, es ist erstmal grundsätzlich selbsterfüllend. Und er war damit kontinuierlich richtungsweisend und hat vielleicht auch innerlich gespürt, dass er richtungsweisend ist. Und zwar als Generator aus der Reaktion heraus, wenn er in seinem eigenen Fluss und Rhythmus war, aus dieser Reaktion heraus, hat er dann Richtung gegeben und dann auch zuhören können, sehr selektiv zuhören können. Also er hat die 13 in der zweiten Linie, dann auch noch im Fall. Also da wird er nicht allen zuhören können, gekonnt haben. Er ist jetzt ja auch schon längst verstorben. Also sehr selektiv zuzuhören und das, was er dann gehört hat, als Naturtalent dann aber auch wiederum richtungsweisend dann rauszugeben und zu teilen mit dem Schaltkreis Sinnfinden. Und dann hat er auch die Wurzel mit der Milz definiert, auf unbewusste Art und Weise hartnäckig dann auch da dran zu bleiben. Also auch um dieses Wissen zu kämpfen, aus der Reaktion heraus in seinem eigenen Rhythmus abgespalten. Also da brauchte er dann auch andere Menschen. Und noch mal weiter abgespalten ist dann Kopf Aschner definiert, wo es dann darum geht, Inspiration zu erhalten, 6124, Bewusstheit zu erlangen als Denker und damit andere Menschen dann auch zu inspirieren, um mit dieser Richtung, die aus dem Zuhören und aus dem Rückblick resultieren, in eine neue Richtung zu weisen und die Grundlagen für eine Initiation zu legen. Es ist auch ganz spannend, dass er ja drei Definitionsbereiche hat. Das heißt, er ist ein Mensch, der auch ja eben Abwechslung selber auch braucht, Inspiration braucht, dass er nicht so leicht zu greifen ist, verschiedene Aspekte in sich trägt, facettenreich ist, was so auch dieses Geheimnisvolle, also Triple Splits haben immer etwas Geheimnisvolles und das unterstreicht auch noch mal das mit dem Tor 13, wo es ja um diese Geheimnisse geht und auch das Kreuz der Sphinx auch immer etwas Rätselhaftes hat, wird hier noch mal mit dem Triple Split unterstrichen. Das Selbst an sich ist sehr stark auch angelegt. Wir haben nicht nur seine Inkarnationskreuztore dort. Die Mondknoten haben im Übrigen auch die auf der Designseite die Achse 1, 2. Das wird nochmal betont, dieses Empfangen von höherem Wissen und dann sich schöpferisch auch selbst auszudrücken. Ist nochmal betont, aber wir haben auch noch Tor 15 und Tor 10 hier angelegt. Dann, ach so, er hat ja nicht nur die 3828, jetzt hätte ich fast den Kanal 4426 noch unterschlagen. Also er kann hartnäckig kämpfen um ein bestimmtes Wissen, was es ihm auch wirklich wert erscheint und dabei auch mit dem Tor 28 Risiken eingehen und für diese Risiken auch zu sterben, wenn es ihm auch wert erscheint. Um mit der 4426 das dann auch zu übermitteln, als Mittelsmann den Atlantik zu überqueren, kommt mir jetzt so gerade, ne? So die 44, die zu 26 und diese Willensstärke auch aufzubringen und auf der anderen Seite auch diesen Instinkt zu haben, was ist es wert, ein Risiko einzugehen und kann ich überhaupt dieses Risiko eingehen? Und wenn er er hat wohl instinktiv und intuitiv gewusst, dass er das tatsächlich auch schaffen kann, alleine von New York nach Paris zu fliegen, mit dieser kleinen Maschine. Das ist mir eigentlich immer noch unfassbar, wie man das bewerkstelligen kann. Und er war 33 Stunden da unterwegs. Also er hat wohl auch zwischenzeitlich dann große Probleme gehabt mit Müdigkeit. Also wenn man dann so müde ist und sich ja eigentlich auch noch konzentrieren muss, der musste das ja auch alles händisch auch ausrechnen. Er konnte, das fand ich auch noch mal ganz interessant, weil er eben, damit er genug Treibstoff mitnehmen konnte, um überhaupt das zu schaffen, diese Strecke zu bewältigen, hat er eben auf den Sextanten verzichtet und noch auf irgendwas. Sprich, er konnte nur auch wiederum mit dem Tor 13 und ich vermute eben auch mit dem Empfang von höherem Wissen, hat er intuitiv unterstützt mit der 3828 und 4426 eben gewusst, was dass er das auch überleben kann. Und gleichzeitig konnte er dann mit seinen wenigen Mitteln, die er da an Bord hatte, errechnen, sein also seine Navigation errechnen. Navigation steht ja auch das selbst so auch dafür, ne? Da hat er auch ja einen festgelegten Zugang gehabt, wenn er eben seiner Reaktion dann auch gefolgt ist. Die Richtung dann auch aufgrund nur der Uhr und irgendwie auf Sichtweite zu fliegen. Also das fand ich schon sehr interessant, wie er das geschafft hat. Spielt da alles mit rein. Ja. Genau. Dabei konnte er auch sehr kühl und sachlich bleiben, weil das Emotionalzentrum offen bleibt. Und wie sich das dann manifestiert mit der offenen Kehle, ja, das war für ihn dann wahrscheinlich auch interessant, seine ganzen Projekte, die er manifestiert hat, wie sie sich dann letztendlich dann auch mit anderen Menschen manifestiert haben. Wenn wir jetzt so auf seine Biografie schauen, wie gesagt, er ist eben weltberühmt geworden, indem er 1927 den Atlantik allein überquert hat mit einem Nonstop-Flug von New York nach Paris. Er war zwar nicht der Erste, wie gesagt, sondern es gab schon etliche vor ihm, die den Atlantik überquert haben, aber das Besondere war eben, dass er es alleine geschafft hat und die vor allen Dingen die Strecke New York-Paris. Sein Werdegang war so, dass er sich wohl schon auch als Kind sehr für Maschinen interessiert hat und hat auch angefangen, Maschinenbau zu studieren, war aber da nicht gut genug und hat dann angefangen, Flugstunden zu nehmen und hat dann auch eine Flugausbildung gemacht, wobei er es teilweise auch unterbrechen musste, weil er es irgendwie wohl dann nicht bezahlen konnte. Aber er hat dann eine militärische Flugausbildung dann auch gemacht und auch zu Ende gemacht und hat dann auch als Bester des Jahrgangs abgeschlossen. Also da ist dann wohl schon dann so dein Naturtalent zum Tragen gekommen. Und er hat dann mitbekommen, dass ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Mensch hieß, aber es gab einen Amerikaner, der ein paar Jahre bevor er, also bevor dann Lindbergh den Atlantik eben überquert hatte, ein Preisgeld ausgeschrieben hatte von damals 25.000 Dollar, wenn es jemand eben schafft, von New York nach Paris zu fliegen. Und das haben auch einige vor Lindbergh eben versucht, haben es aber nicht geschafft. Und Lindbergh hat sich dann mit jemandem zusammengetan. Also da ist auch dann auch so dieser Netzwerker dann da. Ich glaube, mit einem Flugzeugbauer. Und hat dann, ich glaube, 1 oder 2 Jahre, bevor er dann geflogen ist, es aber relativ schnell umgesetzt, dass eben eine Maschine gebaut wurde, mit der er dann auch den Atlantik überquert hat. Genau, so war so dieser Pionierflug. Und das ist ja das, was ja das Spannende ist jetzt im Hinblick auf seine Lebensaufgabe. Also hier mit Zuhören, was weiß ich, woher er die Geheimnisse dann vielleicht auch von diesem Flugzeugbauer vielleicht bekommen hat oder sonstiges, ne? Also dann Instinkt und Gespür dafür zu haben, wie hier eine neue Richtung gelegt werden kann. Und vor allen Dingen, er ist zwar hier im ersten Achtel, aber es ist auch ganz viel von dem zweiten Achtel als Thema drin, also nicht unbedingt in die Anwendung zu bringen, oder des ganzen Viertels, nämlich die Initiation zu geben, diesen Mut zu haben, 51, 25, ja, also den Mut zu haben, wirklich in was Neues zu springen, Pionier zu sein. Also es geht in diesem ersten Vierteljahr ganz stark darum, Pionier zu sein. Und er war derjenige, der hier diese neue Richtung gelegt hat, Grundlagen gelegt hat, damit dann in der Luftfahrt es eben weitergeht. Das finde ich das Interessante daran. Und er war ja noch total jung, als er diesen Flug gemacht hat. Vielleicht ist es auch diese Jugendtorheit, die er zwar nicht angelegt hat, aber so dieses Glück des Jungen. Er war nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt erst 25 Jahre alt.
Wow, das ist schon sehr jung, gell?
Ja, also sehr
Ja.
jung. Und er hat es ja, wie gesagt, schon auch geplant, ein paar Jahre vorher, beziehungsweise er war inspiriert. Vielleicht auch über die 6124, dann hier das Konzept zu erstellen und es hat das dann
Ja.
auch zu wagen, ja. Also
Ja.
ich glaube ganz stark, dass diese 38, 28 und 44, 26 maßgeblich dann noch dazu beigetragen haben, dass er diesen Willen auch aufgebracht hat und diesen Mut und den Instinkt und die Intuition aber auch hatte, dass das auch gut gelaufen ist. Der ist ja auch nicht ums Leben gekommen bei Bei seinen Flügen, er ist auch immerhin, muss man gerade mal
Sondern
gucken.
auf der Straße. Nicht in der Luft,
Nee,
sondern
er ist an Krebs
der Straße.
gestorben.
Kleiner
Ja, aber manche, ja, ist ja so. Aber er ist tatsächlich an Krebs
Und
gestorben, ist immerhin 72
das ist
Jahre
nicht
alt
so schön.
geworden.
Ja.
Also da hat er wohl schon ein sehr, sehr gutes Gespür gehabt. Und er ist ja dann auch weiterhin geflogen. Er hat dann auch geheiratet, und seine Frau ist auch sehr bekannt geworden als erste. Die hat auch irgendwie in der Fluggeschichte, war sie auch die erste Frau, weiß ich jetzt aber nicht mehr in welchem Zusammenhang. Hat auch, ich glaube, bei ihm dann auch Flugunterricht bekommen, war auch ganz hauptsächlich als Co-Pilotin bei ihm dann an Bord, und sie haben halt verschiedene Forschungen auch zusammen gemacht, und sie hat auch sehr viel geschrieben. Er ist dann, also sie haben dann auch ein Kind bekommen, und ihr erstes Kind ist dann mit 2 Jahren entführt worden, weil er war zu dem damaligen Zeitpunkt, als er auch geheiratet hatte, da war er dann. Es war, glaube ich, kurz, also 2, 3 Jahre nachdem er diesen Flug gemacht hatte, hatte er geheiratet, und er war ja weltbekannt. Also das hat ein unglaubliches Aufsehen erregt, dass er diesen Flug eben geschafft hat. Und dieses Kind wurde mit 2 Jahren dann entführt. Und da ist auch so dieses Thema vom Tor 13 drin, finde ich, ne? Also so eine Entführung hat ja auch immer etwas Geheimnisvolles. Und das hat damals halt auch in der Presse natürlich ein riesiges Aufsehen erregt. Und er hat das Lösegeld bezahlt, und trotzdem ist dieses Kind ermordet worden. Es wurde dann später tot aufgefunden.
Oh, wie grausam. Oh, wie
Wirklich grau,
grausam,
ganz schlimm.
Sinaida.
Ja, ganz
Wie
schlimm.
grausam. Ich hätte jetzt noch gedacht, dass er dir über das Tor 13 an die Geheimnisse rangekommen wäre, wo das Kind ist. Nein.
Nee, also
Das war es
leider
nicht.
ist das Kind dann ermordet worden. Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf sein weiteres Leben,
Ja.
weil er hat dann mit seiner Frau noch weitere Kinder bekommen. Also insgesamt hat er mit dieser Frau, mit der er auch bis zum Ende verheiratet war, 6 Kinder bekommen, wobei, wie gesagt, das erste Kind dann eben tot war. Und ja, als sie dann das zweite Kind bekommen haben, hat er natürlich Angst gehabt, dass dann, gerade weil auch die Öffentlichkeit das auch alles so mitbekommen hat, und weil er halt im Fokus der Öffentlichkeit dann auch stand, hat er wirklich Angst gehabt um dieses Kind. Und dann sind die heimlich, da ist wieder das Geheimnis, sind sie heimlich nach England gereist und haben dort auch einige Jahre gelebt, sehr zurückgezogen gelebt. Er hat dann sogar eine Insel gekauft, hat da auch mit seiner Familie dann gelebt. Genau, also das hatte dann insofern nochmal eine Auswirkung gehabt. Er hat dann aber auch weiterhin mit seiner Frau zusammen dann auch geforscht, was eben so das. Gerade auch in Bezug auf das Militär, war dann auch in Deutschland zu Besuch bei Goebbels, irgendwann Anfang der 30er Jahre, und wurde auch ausgezeichnet für seine Erkenntnisse dort, und ist dann 1935 dann wieder in die USA zurückgekehrt. Er hat sich dann und das ist, da hat er sich halt auch, ist er auch sehr bekannt gewesen, und hat sich quasi auch politischen Namen gemacht, weil er war Mitstreiter der sogenannten, ich muss jetzt gerade mal eine Pause machen, weil ich hier gerade es klingelt. Also er hat sich auch politisch betätigt, nämlich er war Teil der sogenannten American First Bewegung, nämlich in der Zeit, bevor der Erste Weltkrieg begonnen hat, hat er sich quasi eingesetzt in dieser Bewegung dafür, dass Amerika, also USA, eben nicht in den Krieg oder in einen Krieg eintritt, und quasi den Fokus darauf gelegt, dass Amerika in sich also American First, eben nur auf sich besinnt und darauf schaut, dass man eben sich gut verteidigen kann, aber nicht selber in den Krieg eben eingreift. Also dafür hat er sich eingesetzt und hat da wohl auch mehrere Reden gehalten. Und gerade weil er so bekannt war, war er wohl auch der bekannteste Vertreter, der auch nach außen getreten ist in dieser Bewegung. Und dann ist ja aber Amerika auch in den Krieg eingetreten. Und daraufhin hat sich dann wohl auch die Bewegung dann auch aufgelöst, weil sie gesagt haben, ja, das bringt ja jetzt nichts mehr, sich zu überlegen, was wäre wenn gewesen, wenn Amerika nicht in den Krieg eingetreten wäre. Also das war auch noch mal etwas, was auch mit seinem Kreuz wiederum auch zu tun hat, hier in eine Richtung zu gehen, aus der Erfahrung heraus oder auch aus diesen Geheimnissen oder auch indem er eben auch Geheimnisse oder neuartiges Wissen empfangen hat, sich für den Frieden dann eben auch einzusetzen in gewisser Weise. Aber diese Bewegung wurde ihm ja aus militärischer Sicht eben durfte er dann nicht im Krieg mitkämpfen, obwohl er das machen wollte, weil er wurde dann, also ich glaube, er ist dann sogar selber zurückgetreten oder so, aber die US-Regierung hat es ihm eben nicht erlaubt, mit in den Krieg zu kämpfen. Er durfte dann später im Krieg gegen Japan dann sich aber dann doch beteiligen. Was ich jetzt, er hat dann selber im Übrigen auch noch ein Buch geschrieben, also und hat dafür auch also eine Autobiografie geschrieben und hat dafür auch wiederum einen Pulitzer-Preis bekommen. Also auch dort war er tätig. Und was ich ganz jetzt zum Schluss auch noch mal ganz interessant fand, wo so dieses mit den Geheimnissen noch mal zum Vorschein kam, er hat jede Menge Kinder produziert, wie gesagt, allein schon mit seiner Frau, sechs, und hatte aber auch noch andere Liebschaften, woraus dann insgesamt dann auch noch mal sechs oder sieben Kinder entstanden sind. Und bei einer Verbindung kam das erst heraus, als die Mutter, mit der eben, oder beziehungsweise als die mit der ein Verhältnis hatte, gestorben ist und Briefe aufgetaucht sind, wo dieses Verhältnis eben dann herauskam. Also das war, selbst nach seinem Tod war es noch unbekannt und erst nachdem dann diese Geliebte dann gestorben ist, ist das dann überhaupt erst bekannt geworden. Und dass er wirklich mehrere Doppelleben sogar geführt hat. Und das fand ich einfach nochmal ganz lustig. Interessant finde ich auch, dass er so viele Kinder gezeugt hat, also so ungefähr 13 oder 14. Und das würde man jetzt in diesem Chart eigentlich gar nicht vermuten, dass er
Ja.
irgendwie.